Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe hier heute Andreas Klaus eingeladen. Er ist Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands Sangerhausen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, vor allem auch aufgrund der regionalen Nähe. Sangerhausen, Dessau ist nicht so weit entfernt. Deswegen, Herr Klaus, ich bin froh, dass Sie heute hier dabei sind.
Sehr schön, ich freue mich auch.
Ja, Herr Klaus, bevor es da reingeht und bevor ich meine schlauen Fragen hier stelle, kurze Vorstellungsrunde. Was ist denn Ihre Aufgabe da beim DRK Sangerhausen? Wie sieht der DRK Sangerhausen selbst aus? Also was betreibt ihr für Einrichtungen? Habt ihr einen Pflegedienst? Habt ihr keinen? Wie ist so euer Leistungsportfolio aufgestellt? Wie viele Leute seid ihr?
Also ich bin jetzt seit 7 Jahren im Deutschen Roten Kreuz hier in Sangerhausen und wir sind regionale Anbieter von Pflegeleistungen in allen Ausprägungen, die man kennt. Das heißt von der ambulanten Pflege über teilstationäre Angebote, die wir im Altkreis Sangerhausen vorhalten, bis hin zu vollstationären Einrichtungen. Wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und beschäftigen aktuell ca. 450 Beschäftigte, zusätzlich nochmal 60 Auszubildende, betreuen darüber hinaus die gesamte Migrationsberatung in dem Landkreis Mansfeld-Südharz seit vielen Jahren und haben aktives Ehrenamt, eine Wasserwacht, die sich hier sehr rührig um Jugendliche kümmert und Schwimmkurse anbietet und sehr viele Aktivitäten entfaltet. Und zusätzlich sind wir im Bereich hier noch in Stolberg, in Kelpra und in Ortleberode mit 3 aktiven ehrenamtlichen Ortsverbänden unterwegs, die wir natürlich auch supporten und versuchen in allen Bereichen weiter Gutes zu tun und das nach vorn zu bringen. Wir werden bald noch einen 6. Betriebsteil eröffnen. Da hatten wir heute gerade die letzten Gespräche, wie wir das organisieren. Also es macht viel Freude, Gutes zu tun für die Leute, die hier wohnen in der Region und natürlich auch für unsere Beschäftigten vieles zu machen. Dort sind wir war jetzt auch 6 Jahren unterwegs mit den vielen, vielen Themen New Work und wertschätzender und achtsamer Gestaltung vom Arbeitsumfeld.
Mhm. Waren Sie selbst schon immer in der Pflege tätig oder sind Sie da eher Quereinsteiger?
Ich war mittelbar in dem Geschäftsbereich schon tätig, weil ich mich seit vielen Jahren im Bereich des Banking um das Thema Healthcare und Pflege und Wohlfahrt gekümmert habe in all den Ausprägungen. Zusätzlich aber noch das Thema der stationären Gesundheitsversorgung mitbetreut habe in allen Ausprägungen auch, die es dort gibt. Also mit Einführung des Gesundheitssystemmodernisierungsgesetzes, was jetzt vor 20 Jahren schon passiert ist, hat sich ja die Möglichkeit eröffnet, sektorübergreifend im gesamten Gesundheitssystem tätig zu sein. In der Zeit war ich im Bankenbereich tätig und wir haben viele, viele tolle Projekte gemacht, zusammen mit Krankenhausträgern, mit öffentlichen, privaten, mit denen der Wohlfahrtsbranche und neue Versorgungskonzepte geschaffen. Und das hat sich dann erweitert im Jahr 2008, also auch jetzt schon einige Zeit her, um das gesamte Spektrum der Sozialwirtschaft. Das heißt, was man heute gemeinhin unter den Wohlfahrtsverbänden versteht, also die Themen Pflege, aber auch Schule, Eingliederungshilfe, Kindertagesstätten. Und dann war das irgendwann eine schöne Idee, die an mich herangetragen wurde, doch die Seite einmal zu wechseln, die Perspektive zu wechseln und das selbst dann tun zu dürfen. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert und sehr gefreut. Ja, natürlich auch voller Demut vor der Aufgabe habe ich das ja angefangen. Aber wir führen das sehr, sehr erfolgreich, natürlich immer nur gemeinsam, ja, mit meinen Vorstandskollegen, mit dem gesamten Team, mit unserer Führungsmannschaft und natürlich allen Beschäftigten, die wir hier haben. Das ist eben auch eine Erkenntnis, dass hier die Arbeit für Menschen nur mit Menschen möglich ist. Ja, im Unterschied zu vielen Industrieunternehmen können wir eben nur bedingt digitalisieren, wir können nur bedingt Erleichterungen schaffen. Die Zuwendung und die wertschätzende Tätigkeit bleibt immer eine, die der Mensch machen sollte und auch darf.
Ja, Wir kennen uns ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre länger, schon weit vor dem Podcast. Aber ja, letztes Jahr ging es einmal durch die Medien. Also dieses Phänomen Vier-Tage-Woche ist ja schon seit geraumer Zeit, nicht so in der Pflege, aber in vielen anderen Branchen in aller Munde. Und man rätselt, okay, wie kann man das schaffen? Und in der Pflege wurde auch hier und da mal gerade im Kontext New Work darüber gesprochen. Und ich habe mich dann sehr gefreut, als ich medial erfahren habe, dass das Dirk Sangerhauser, also hier aus meiner Region auch noch, eine der ersten sind, die sich wirklich damit beschäftigen, die es wirklich mal umsetzen möchten, da an die Pilotierung gehen. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Seid ihr mit schon beim Pilotieren dabei?
Also wir haben den Tarifvertrag im Juni 2023 unterschrieben mit Verdi, unserem Tarifvertragspartner, und setzen das seit Januar diesen Jahres um. Wir sind das tatsächlich das erste Unternehmen in Deutschland, was für alle Bereiche im Unternehmen und auch für alle Beschäftigten konsistent die Vier-Tage-Woche anwendet. Und ich sage das ehrlich, auch wider Erwarten vollkommen störungsfrei. Denn in der Regel ist es so, wenn Sie Projekte organisieren und dann in die Sensitivierung bringen und auch modellieren und viele Forecasts als Varianten bedenken und dort Plan-Szenarien durchspielen. Meine Erfahrungswelt ist immer, dass man mindestens ein Planungsszenario vergisst und was dann in der Realität auftritt und man dann denkt, Mist, das hätten wir auch mal überlegen können. Ja, jetzt haben wir hier eine Herausforderung, die wir lösen müssen. Und das ist komischerweise, in dem Fall scheinen wir wirklich alles bedacht zu haben, weil alle Szenarien, die wir als Worst Case durchgespielt haben, sind zum einen entweder gar nicht aufgetreten oder hatten wir als Szenario abgebildet, aber es hat sich zumindest nichts Unbekanntes ergeben. Ja? Und von daher freuen wir uns sehr, ich spreche jetzt auch mal für Verdi mit, die natürlich wichtig waren als Vertragspartner, die Idee mitzutragen und das auch gleich von Anfang an als tolle Idee empfunden haben. Und natürlich auch unsere gesamten Mitglieder des Betriebsrates, die in solchen Themen natürlich auch begeistert mitwirken, weil das Ziel, was uns eint, ist ja, dass wir das Umfeld und das Berufsbild, was wir hier bieten, sei es von im Bereich des Catering, im Bereich der Haustechnik, im Bereich der Reinigungsdienste, im Bereich der Verwaltung und unseres großen Pflegebereiches, dass wir ja sinnstiftende, schöne und erfüllende Jobs bieten wollen, die nicht dazu führen, dass Leute krank werden, sondern dass Leute ihr Privatleben mit dem beruflichen Kontext guten Einklang bringen und eigentlich im Idealfall jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht und Freude im Herzen ihren Dienst beginnen. Ja? Und ich hoffe, dass das zumindest ein kleiner Teil ist, der dazu beiträgt.
Ja, jetzt, bevor es dann an die Auswirkungen geht und auch die Implementierungsphase selbst, würde mich mal interessieren, wie sieht denn jetzt nach der Umstellung so eine typische Woche zum Beispiel für eine Pflegefachkraft aus? Also die arbeitet wirklich nur 4 Tage die Woche oder wie läuft das ab?
Also bei uns kann man eigentlich, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber jeder kann tun, wie er das möchte, wie das in seine Lebensplanung passt. Hintergrund ist einfach der, dass wir uns seit 6 Jahren jetzt mit dem Thema New Work befassen und schlichtweg gesagt haben, wie können wir als Rotkreuz-Gemeinschaft für alle unsere Beschäftigten mehr Sinn in die individuelle Tätigkeit, also die Prozesskette einfach verlängern, funktionsorientiert, mehr Wertschätzung als Arbeitgeber, ja, weil es ist unmöglich, dass Sie als Vorstand jeden Tag mit jedem ins Gespräch kommen können. Die Zeit fehlt leider, ja. Ich würde das gern tun, aber es ist praktisch nicht machbar, sodass wir also schauen müssen, dass wir Arbeitsformate entwickeln, wo unsere Kolleginnen und Kollegen merken, wir sind etwas wert, ja. Und das ist eigentlich dieser wertschätzende Umgang miteinander, bedingt ja auch, dass die Kolleginnen und Kollegen dann auch mit den anvertrauten Bewohnern und Patienten wertschätzend umgehen können. Und das dritte war das Thema, dass wir sagen, wir möchten mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander. Ja, wir möchten gern, dass Menschen vorher überlegen, wenn sie in Kommunikationsstrukturen gehen, mit wem sie sprechen, welche Kommunikationsbarrieren es vielleicht auch gibt, sei es Kollegen, die aus dem Ausland kommen, sei es Bewohner, die kognitiv eingeschränkt sind, dass wir also viel mehr auf eine wichtige und gewaltfreie Kommunikation Wert legen. Und damit haben wir eigentlich begonnen und dann gesagt, wir wollen Prozesse umorganisieren und so gestalten, dass sie digitalisiert werden können. Das war unser Hauptziel, um gute analoge Prozesse zu schaffen, die in eine digitale Welt überführt werden können. Und haben dann tatsächlich, und das war erstmal ein Versprechen, aber ich denke, die Kollegen wissen mittlerweile, wenn man sich lange kennt, dass die Versprechen, die ich halte, auch eingehalten werden, weil ich mir das auch überlege vorher, was ich verspreche. Und ich hatte tatsächlich dann den Betriebsrat und auch unseren Partnern bei Verdi gesagt, dass wir alles, was wir digitalisieren, an Effizienzvorteilen zu 100% unseren Beschäftigten zugutekommen lassen. Und das haben wir getan, indem wir dann so weit waren in der Prozesskette, dass wir eben von 40 auf 36 Stunden reduzieren konnten, die Arbeitszeit, weil der Rest eben Optimierungspotenziale waren. Und wir uns dann überlegt haben, und das war der nächste Slogan, also wir handeln immer so mit großen, wichtigen Botschaften, ja, und bilden dann darunter agile Projektteams, ja, die auch immer wieder mal sich ändern von der Zusammensetzung. Wir möchten halt immer Leute dabei haben, die Lust auf das Thema haben und was zu erzählen haben, unabhängig von der Qualifikation und von der Tätigkeit, die im Unternehmen ausgeführt wird, ist unsere Erfahrung, dass solche diversen Teams viel mehr Wert bringen, als wenn sie das qualifikationsorientiert organisieren, also mit einem sehr guten Output. Und wir hatten dann diesen Slogan tatsächlich, dass wir weniger, das war ja bekannt, ja, aus dieser Einsparmöglichkeit von 4 Stunden pro Woche pro Vollzeitadäquat, weniger arbeiten wollen und flexibler arbeiten wollen. Und das war dann tatsächlich die Frage, wie flexibel soll denn der Arbeitsalltag ausschauen? Ja, und da habe ich mich dann persönlich, das war ein Zufall eigentlich, da ich natürlich im HR-Bereich auch gut vernetzt bin, auch branchenübergreifend, und wir uns immer austauschen zu den Themen auch, was machen andere, ja, was gibt's für Ideen? Und es gibt ja nicht eine gute Idee, sondern Hunderte, ja, die man versuchen kann zu transferieren. Dann gab es eben eine sehr umfangreiche Studienlage zur 4-Tage-Woche, beginnend mit der Island-Studie, dann das belgische Modell, dann in den USA eine groß angelegte Kampagne in England. Und alle waren mit dem Ergebnis am Ende ausgestattet, dass die 4-Tage-Woche A, zu mehr Effizienz im Unternehmen führt, B, die Zufriedenheit der Beschäftigten, also die emotionale Zufriedenheit steigert, aber eben auch die Resilienz. Ja, die England-Studie hat ganz klar gezeigt, dass die AU-Quote, also die Arbeitsunfähigkeitsquote, bei den teilnehmenden Betrieben um bis zu 65% gesunken ist. Ja, und das ist natürlich für uns maßgebend mit gewesen, dass wir sagen, wir wollen gern, dass Menschen ihre Arbeitszeit anders verteilen können, aber eben nicht müssen. Also bei uns ist die 4-Tage-Woche das Standardmodell. Und ich denke, so circa 85-87% unserer Beschäftigten arbeiten auch in der 4-Tage-Woche, sind aber nicht festgelegt. Also sie können, wir haben das interessanteste Modell, wir lassen das ja evaluieren, auch von der Universität Karlsruhe, von dem Institut für Technologiefolgeabschätzung, Herrn Frey, zusammen mit der Hochschule Magdeburg-Stendal, weil mir wichtig war, dass wir einen regionalen Hochschulpartner auch mit dabei haben. Und der hat dieses Modell, er macht also viel, ja, Herr Frey von der Uni Karlsruhe macht viel zu Themen neuer Arbeitszeitmodelle und kannte das, unser Blockmodell in der Verwaltung noch gar nicht. Das finde ich sehr spannend. In der Verwaltung haben die Kollegen bei uns sich quasi alle 2 Wochen Ostern geschaffen, nämlich also Freitag bis Montag frei, in denen sie versetzt sich abwechseln und einmal von Donnerstag, von Dienstag bis Freitag arbeiten und in der nächsten Woche von Montag bis Donnerstag und dann das darauffolgende Wochenende Freitag und Montag frei haben. Und da kann man natürlich vieles an privaten Aktivitäten, ohne einen einzigen Tag Urlaub nehmen zu müssen, vieles an privaten Aktivitäten reinpacken und zusätzlich, und das ist eigentlich das Wesentliche, was uns auch am meisten planerischen Aufwand gekostet hat, in der Außenwahrnehmung aber nie angefragt wird, weil wir haben den Urlaub gelassen. Ja? Also Sie haben jetzt weiterhin 29 Tage Urlaub im Deutschen Roten Kreuz, brauchen aber für eine komplette Woche Urlaub zu nehmen nur noch 4 Tage. Das heißt, es sind 7 Wochen und ein Tag Urlaub. Umgerechnet auf die 5-Tage-Woche sind das 36 Tage Urlaub, die es nochmal extra dazu gibt. Also es gibt viel Zeit, und das war uns wichtig, ja, viel Zeit, um die ganz verschiedenen privaten Lebenssituationen abzubilden. Ja, und wir haben die Herausforderung, dass die jüngsten Beschäftigten sind nach der Ausbildung dann in der Regel 19 Jahre alt. Und die am längsten schon jungen Beschäftigten, ja, die wirklich auch jung geblieben sind, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, sind bei uns mittlerweile 73 Jahre alt. Und zwischen 19 und 73 bin ich der festen Überzeugung, gibt es halt verschiedenste Lebenssituationen und auch unterschiedliche Herausforderungen. Und wir möchten so ein Baukasten, ja, nenne ich das eher, ein Baukasten bieten, zusammen eben mit Verdi in dem Tarifvertrag, dass jeder seine unterschiedliche Lebenssituation von ich möchte viel arbeiten und möchte lieber das Geld mitnehmen, Zeit brauche ich nicht so viel, bis hin zu ich möchte über meine Enkel betreuen und ich bin froh noch was Sinnstiftendes machen zu können, aber das Geld, was aufs Konto kommt, ja, das ist schön, aber brauche ich nicht unbedingt. Und alles, was dazwischen sich noch abspielt, das möchten wir halt abbilden. Ja, und das bekommen wir eben super gelöst mit dieser Variabilität, die wir haben.
Ja, das klingt natürlich jetzt von außen betrachtet so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Also quasi allen geht's besser, alles läuft besser. Das ist immer auch so ein bisschen das Problem, was ich mit dem ganzen Thema New Work habe. In der Theorie klingt das immer richtig, richtig gut. Es gibt ja auch, Sie haben ja die Studien genannt, zum Beispiel zur AU, dass es da zu einer signifikanten Reduktion kommt. Wo ich es bisher eben herkannte, waren Tech-Unternehmen, wo die Margen zum Beispiel auch ganz andere sind als in der Pflege. Ne? Da konnte man sich quasi leisten, das zu machen, dass die Leute weniger arbeiten, wenn man einfach so abnormal hohe EBIT-Margen zum Beispiel hat. In der Sozialwirtschaft und da gerade auch in der Altenhilfe mit durchschnittlichen Umsatzrenditen im einstelligen Prozentbereich hätte ich immer gedacht, schwierig. Ihr zeigt, dass es geht. Deswegen würde mich mal bei euch auch die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen interessieren. Also das Thema AU hatten Sie ja schon angesprochen, dass es in Studien gezeigt wurde, dass das weniger wird. Ich meine, wenn es wirklich zu so einer signifikanten Reduktion kommt, dann liegt das ja eigentlich quasi schon die in Anführungszeichen verlorene Arbeitszeit, also die man da auch zurückgegangen ist, auf. Seht ihr schon im ersten Ergebnis, ich meine, es läuft jetzt seit Anfang des Jahres, ähnliche Tendenzen?
Also die Tendenz sehen wir auf jeden Fall. Wir haben es aber noch nicht, wir führen das jetzt fort. Wir haben die erste Erhebung gemacht zum ersten Quartal. Wir werden die jetzt wieder machen zum 30.06., wenn dann die gesamten Daten der Krankenkassen vorliegen. Also tendenziell geht das nach unten. Wir können das aber, oder ich möchte das auch noch nicht seriös in Zahlen fassen. Wir haben das natürlich im Vorfeld, ja, das war ja mit Vorbereiten dazu, unsere Beschäftigten gefragt, ja, was ist denn so die Interessenlage? Und das ist, glaube ich, nicht neu, das erzählen mir auch Kollegen aus dem Krankenhausbereich und von anderen Trägern, dass natürlich die Pflege, ja, sei es in der stationären Langzeitpflege noch viel mehr als im Krankenhaus, wir betreuen ja Menschen teilweise mehr als 20 Jahre, ja, und das unsere am längsten in einer Einrichtung wohnende Bewohnerin ist, glaube ich, seit 25 Jahren hier wohnhaft. Und wir betreuen die Menschen nach dem Modell der Bezugspflege. Das heißt, man hat immer einen persönlichen Bezug zu den Bewohnern, der eben teilweise viele Jahre andauert, und wissen aber alle, die in der Pflege arbeiten, die Person wird hier auch den letzten Teil des Lebens verbringen, nämlich die Phase des Sterbens. Und das ist, glaube ich, was vielmals in der Pflege viel zu wenig beachtet und wertgeschätzt wird, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen um liebgewordene Menschen kümmern, die fast familiären emotionalen Zugang haben und sich immer von diesen Menschen verabschieden, ja. Und das ist ja genau das, wo wir der festen Überzeugung waren und das auch Studien gezeigt haben, dass gerade die Resilienzsteigerung in der Pflege eben nicht dazu zustande kommt, indem man die Anzahl der Tage gleich lässt und nur die Stunden reduziert, sondern dass man den Menschen tatsächlich mehr Zeit gibt, tatsächlich mal nicht da zu sein, ja, im anderen Umfeld sich zu bewegen und dann auch quasi diese nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch herausfordernde Tätigkeit zu relativieren, weil es ist dennoch auch bei Bezugspflege ist es eben nicht die Familie, sondern es sind anvertraute Menschen und es ist wichtig, dass man private Zeit hat und in seinem familiären Umfeld oder in seinem Umfeld, das man privat eben kennt, unterwegs ist, um ein Stück weit, ich will nicht sagen zu gesunden, aber ein Stück weit Abstand zu gewinnen. Ja, wir brauchen, das kennen wir auch von Studien im ärztlichen Bereich, wir kennen das von Rettungsdiensten, von Feuerwehr, Kolleginnen und Kollegen, dass es wichtig ist, dass Menschen Abstand, professionellen Abstand zu den schon herausfordernden Situationen, wenn jemand in der Sterbensphase ist und die mit dem Tod ja endet, ja, das ist schon nicht einfach, ja, und das hat uns eben gezeigt und deshalb haben wir gefragt und die Antwort war natürlich, ist viel Geld oder mehr Geld immer schön, aber eigentlich würden wir gern ein bisschen weniger arbeiten, ja, wir brauchen mehr Zeit zur Resilienzsteigerung. Das haben wir schon 2019 gemacht mit verschiedensten Modellen, dass wir starke Einstellungsakquisitionen betrieben haben, dass wir dann auch Teilzeitwünschen nachgehen konnten. Und wir sind deswegen natürlich auch in der Struktur so aufgestellt, dass wir alles nur noch in Zeit messen, ja, also alles in Stundenkapazitäten, was gar nicht mehr anders geht, weil wir eine Matrix-Organisationsstruktur haben, die funktionsorientiert ist. Ja. Und wir haben natürlich die Messung, um jetzt mal wieder die Emotionen etwas auszubringen, wir haben die Messung alles auf Kapazitäten organisiert. Das heißt, ich weiß genau, wie viele Kapazitäten wir im Küchenbereich brauchen, wie viel wir in der Haustechnik brauchen, wie viel wir in der Pflege als Fachkraft, als Hilfskraft und in der Betreuung, in der Verwaltung. Also wir haben überall Stundenkapazitäten und können jetzt über unsere sich auch immer weiter entwickelnde und jetzt der nächste Schritt ist, dass wir in die KI-Planung gehen, in unserer Digitalisierungswelt können wir natürlich alles simulieren, ja, und sagen, okay, wir brauchen in der Fachpflege meinetwegen 400 Stunden und dann ist das wie ein Tetris-Spiel, dass wir dann die verschiedensten Dienstplan-Bausteine zum Füllen dieser Kapazität nutzen. Und deshalb meine ich, unsere Beschäftigten sind auch in der Organisation ihrer eigenen Dienstzeiten so flexibel, dass sie die einfachen Schichtmodelle gut anwenden können und das kombiniert mit einem Langzeitarbeitszeitkonto eben auch mal sagen können, wenn jetzt privat irgendwelche Dinge, es gibt immer Herausforderungen, ja, eben man kommt neu mit jemandem zusammen, Ehen werden getrennt, Kinder sind krank, verlassen die Schule, haben irgendwelche Herausforderungen und man braucht einfach mal mehr private Zeit, dann ist es bei uns möglich, dass man eben sagt, okay, in den nächsten Quartalsdienstplan in Abstimmung mit meinen Kollegen, die dafür dann auch in der Regel Verständnis haben, ich bin mal weniger da, ja, und wir können eben auch Minusstunden produzieren. Also es muss niemand permanent, wenn man jetzt 32 Stunden in der Woche zum Beispiel arbeitet, jede Woche 32 Stunden da sein, ja. Ich kann auch mal sagen, ich bin mal 40 da und in der nächsten Woche nur mal 25 und es so ist Leben, ja, und wir möchten gern diese Lebensrealität abbilden und das zeigt es uns und eine erste wirklich schöne Messung, die liegt aber an dem Gesamtkonzept, ja, und nicht an diesem kleinen Puzzle 4-Tage-Woche, dass wir eine Fluktuationsquote aller Beschäftigten haben, die unter 2% liegt und das freut mich, dass wir also nicht nur Leute begeistern können, zu uns zu kommen, sondern nachhaltig beeindrucken können, bei uns zu bleiben. Und das ist das viel Wichtigere im Leben, dass sie nicht kurzfristig begeistern, sondern nachhaltig beeindrucken. Ja, und das ist der Auftrag, den wir annehmen, dass wir sagen, wir alle Kolleginnen und Kollegen, die Führungsaufgaben übernehmen, dass wir eine gleiche Spielweise haben, dass wir uns darüber verständigen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und jetzt bin ich mal bei dem Bild, wir haben gerade Europameisterschaft im Fußball, ja. Wenn Sie sehen, wenn eine Mannschaft die gleiche Spielweise hat, ja, die Deutsche ist leider nicht mehr dabei, aber wäre eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dann begeistern Sie auch das Publikum, ja. Und das ist das Wichtige. Gleiche Spielweise, gleiches Spielverständnis. Und das können Sie, solche einfachen Weisheiten aus dem Sport, aus dem Mannschaftssport, kann man ganz viel auch im unternehmerischen Dasein anwenden. Und da brauchen Sie überhaupt keine 12 oder 15 oder 20% Rendite im Unternehmen. Das ist relativ einfach machbar, weil das die Studien ja auch zeigen, ja, dass Sie... Meine schönste Frage ist aus der England-Studie, die kennen nämlich relativ wenige, da wurden, das stelle ich Ihnen jetzt auch, da wurden nämlich 2000 Unternehmen befragt, die über alle Branchen. Es ging um den Verwaltungsbereich, das müssen wir vielleicht einschränken, also alles verwaltende Tätigkeiten, aber über alle Branchen, sei es NGOs, Banking, Verwaltung, Industrieunternehmen. Und da wurden die Leute gebeten, einer Blindstudie mal die Zeit zu messen, die sie effektiv für das Unternehmen arbeiten, quasi wie beim Zeitschaffen zu einer Uhr, ja, und alles nur, bitte nur die Uhr auf die Uhr zu klopfen, wenn man tatsächlich was fürs Unternehmen macht, und das wurde getan. Und dann stelle ich Ihnen jetzt auch die Frage, lieber Schneeweiß, was glauben Sie denn, wie viele Stunden von den 8 Stunden am Tag tatsächlich effektiv fürs Unternehmen gearbeitet wurden?
3.
Es ist nicht mal ganz so viel. Es sind 2 Stunden und 52 Minuten.
Ja, und das beantwortet auch, aber nah dran.
Ja, es war nah dran. So. Und das beantwortet natürlich auch die Frage der Kritiker der Arbeits- oder der New Work-Modellierungen, ja, die vollkommen berechtigt ist. Die beantworte ich auch immer gern, dass wir eigentlich, da wir ja weniger Menschen sind, die arbeiten, und wir tendenziell noch weniger Menschen werden, die arbeiten, dass wir eigentlich, ja, das ist insbesondere von Direktoren von Wirtschaftsinstituten immer das Argument, dass wir ja eigentlich rechnerisch gesehen, ja, 42 oder 46 Stunden arbeiten müssten, und wir eigentlich viel zu wenig arbeiten. Und das, aber diese Studie, ja, die ist ja genau die Antwort auf diese Frage. Also die eierlegende Wollmilchsau, an die ich auch lange nicht geglaubt habe, die scheint es tatsächlich zu geben, weil sie natürlich, wenn Sie weniger Zeit haben, ja, und das ist ja auch schon nachgewiesen in der Wissenschaft, in verschiedenen Modellierungen, in den 20er Jahren des letzten Jahrtausends gab es ein Modell, da wurde ein Aufgabenbündel Menschen gegeben und wurde gesagt, okay, habt für dieses Aufgabenbündel, wurde vorher natürlich ein bisschen geschaut, dass das auch machbar ist, ihr habt 6 Stunden Zeit für diese Aufgabenstellung, und dann wurde die emotionale, also die gefühlte subjektive Belastung gemessen, ja, mittels Fragebogen. So, und dann wurde einer Vergleichsgruppe genau die gleiche Aufgabenstellung gegeben und der wurde gesagt, ihr habt 10 Stunden dafür Zeit. Das Ergebnis der Studie war, dass die gefühlte Belastungsintensität bei der 6-Stunden-Gruppe genauso war oder sehr ähnlich wie der mit der 10-Stunden-Gruppe. Ja, und eben dort als Ergebnis natürlich gesagt werden kann, der Mensch funktioniert natürlich so, dass er, wenn er eine gewisse Aufgabe hat, die sich für sich strukturiert und in der vorgegebenen Zeit, es muss natürlich realistisch sein, ja, also die Aufgaben müssen machbar sein, aber in der vorgegebenen Zeit das relativ gut auch stressbefreit schafft, ja, und auch die 6-Stunden-Gruppe hat nicht mehr Stressempfinden gehabt als die 10-Stunden-Gruppe. Und das zeigt ja im umgedrehten Sinne jetzt wieder diese Studie, dass natürlich auch viel Kommunikation, dass viel Socializing und dass eben auch viel Leben zwischen beruflichen Aufgaben dabei ist, was wir auch gern zulassen. Also wir haben bei uns Corporate Influencer, wir haben Social Media Aktivitäten. Das findet natürlich in der Zeit statt, wo man im Beruf ist. Ja, und da muss auch niemand irgendwie die Stoppuhr drücken und sagen, ich mache jetzt ein Reel fürs Unternehmen. Weil wir wollen das ja erzählen, was wir Tolles tun, und das gehört alles dazu. Das ist eben eine tatsächliche New Work-Umgebung, die wir hier anbieten.
Ja. Naja, das klingt nach einer sehr positiven Zwischenbilanz. Was würden Sie den anderen Trägern, die das jetzt hier hören und vielleicht selber drüber nachdenken, das einzuführen, für Tipps mitgeben? Also Sie haben ja sicherlich auch einiges an Erfahrung sammeln können jetzt in der Zeit. Sie haben gesagt, Sie haben tatsächlich alle potenziellen Planszenarien scheinbar bedacht. Also zumindest gab es wenig Komplikationen, das hört man ja auch nicht oft. Wenn Sie jetzt vielleicht 2 oder 3 Tipps ganz pragmatisch geben könnten an Träger, die das auch umsetzen wollen, die da auch endlich mal ins Doing kommen wollen, was wären das?
Also ich denke, das Wichtige ist, sich erstmal von dem Ziel zu lösen, die 4-Tage-Woche einzuführen, ja, weil das ein kleiner Teil ist. Unsere Erfahrung ist eben, dass diese Änderung der Denkrichtung, ja, dass man das Mindset insgesamt, und da bin ich wieder bei dieser Spielweise der Führungsmannschaft erstmal, ja. Also ich denke, New Work und alle Themen, die sich darunter subsumieren lassen, ist ein Top-Down-Prinzip. Also sie brauchen tatsächlich nicht nur den Vorstandsvorsitzenden wie mich, sondern den gesamten Vorstand und die Interessenvertretung der Beschäftigten, also den Betriebsrat. Und sie brauchen die erste und zweite Führungsebene komplett, die von diesem Thema begeistert sind. So, und wenn Sie dort Begeisterung haben für neue Arbeitsmodelle, dann ist es, und wir haben hier tatsächlich ja bis zum Jahre, als ich das anbot an Verdi war, 2022, das heißt, wir haben 2018, 2019, 2020, 2021, also wir haben 5 Jahre gebraucht, ja, wir haben 5 Jahre gebraucht, um diesen Weg zu gehen, um auch Beschäftigte mitzunehmen, um das auch authentisch zu machen, ja, dass man aus anderen Welten kommt, die hier auch relativ in alten Führungsmodellen, die ich gar nicht, die sollen gar nicht als schlecht bewertet werden, aber eben in historischen Führungsstrukturen wurde hier agiert, ja. Und dass man auch dass man glaubhaft wird und glaubhaft ist bei den Beschäftigten und sagt, wir gehen jetzt mal andere Wege, ja, und da gehört viel Kommunikation dazu und immer wieder, ja, also Sie merken, dass ich gerne kommuniziere, also Sie sollten auf jeden Fall nicht wortkarg sein, wenn Sie sowas machen wollen. Und dann eben die Leute mitnehmen und das haben wir eben auch geschafft durch diese vielen kleineren agilen Projektstrukturen, dass wir sagen, bringt eure Gedanken bitte mit, was würde euch denn interessieren, ja, was wäre denn ein Thema, was interessant wäre, das haben wir natürlich viel auch deshalb wirklich auch da mein besonderer Dank immer wieder. Ohne einen tollen Betriebsrat schaffen Sie das auch nicht, ja, weil Sie brauchen natürlich viele Kommunikationsstrukturen und da hat natürlich auch der Betriebsrat auch im Sinne des kollektiven Arbeitsrechts natürlich eine große Rolle gespielt und auch Beschäftigte gefragt, was können wir tun, was sollen wir machen, wie geht's weiter, ja, und das meinte ich, Sie brauchen diese gleiche Spielweise, ja, mit allen wichtigen Stakeholdern auch im Unternehmen. Dazu gehören auch eben Außenstehende, ja, auch das Präsidium, also das Aufsichtsgremium unseres Unternehmens, war natürlich erstmal von dieser Idee zu überzeugen, ja, und hat die dann zu 100% mitgetragen, weil das hat viel auch mit Vertrauen zu tun, das hat aber auch viel mit Kosten zu tun, die sie in Vorleistung gehen und Budgets brauchen, um das anzuschieben, weil Beschäftigte, die gern Teilzeit arbeiten wollen, natürlich nur Teilzeit arbeiten können, wenn andere eingestellt werden. Ja, und das ist dieses Vertrauensverhältnis, was wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben, dass wir dann auch denen vertrauen konnten, nachdem wir viele eingestellt haben, dass auch die Arbeitszeit reduziert wird. Ja, so dass wir also insgesamt immer eine gleiche Stundenzahl in den Ring werfen. Ja, und eben nicht das passiert, was sie gesagt haben, dass man auf einmal ganz viele Leute hat und alle arbeiten aber noch ganz lange und sie haben viel zu viel Kapazitäten aufgebaut. Ja, das ist natürlich wichtig, das alles im Auge zu haben. Deswegen war für uns eben der Schritt Digitalisierung ein wichtiger. Das wäre die zweite Empfehlung. Also Führungsmannschaft gemeinsam in die gleiche Richtung schauen. Und das zweite, sie brauchen digitale Prozesse. Also dieses Modell ist faktisch unmöglich mit handgeschriebenen Dienstplänen und den Dingen, die, was ich gar nicht dachte, aber was es tatsächlich immer noch ganz viel gibt, ja. So, und wir brauchen auch, um das, wir machen ja, es ist ja kein kein Projekt, was fertig ist, sondern dieses Thema Personalentwicklung, auch diese Employers Journey, ja, wir machen ganz viel jetzt im Bereich Recruiting, wir machen ganz viel im Bereich Willkommenskultur, wir machen ganz viel im Bereich von mobilen Endgeräten, ja, das geht jetzt weiter, das würde ich sagen, dass wir natürlich die Ausbaustufe und ideale Stufe ist natürlich, wenn sie KI haben, dass sie normale Verhaltensweisen, ja, die ja jeder hat, und so auch Routinen des KI, die quasi in der nächsten Planung, also in der nächsten prospektiven Betrachtung von Planungszeiträumen einfach mit beobachtet, ja, und sagt, okay, da gibt's eben Herrn Klaus meinetwegen, der immer Mittwochabend nicht da ist, ja, weil ich da irgendeinen Termin habe. Das ist ein Beispiel, es stimmt jetzt nicht, aber und KI kann eben solche Normalverteilungen mit berücksichtigen und es stellt dann wieder, und das ist wieder die Vereinfachung auch für die Leitungskräfte, entsprechende Dienstplanmuster, wo kleine Abweichungen nur noch korrigiert werden müssen und eben durch die Beschäftigten auch können, dann haben sie wieder den Effekt, deshalb ist das auch die Empfehlung, dass Führungskräfte natürlich für das da sein können, für das sie eingestellt sind, nämlich Menschen zu führen, Menschen anzuleiten, Sorgen und Nöte anzuhören, kommunikativ darauf einzugehen und nicht als Feuerwehr im übertragenen Sinne Personallücken zu schließen, Telefonate zu führen und sonstiges. Das kann Technik alles machen. Und das, Sie merken, das ist komplex. Ja. Es gibt keine Einzelempfehlung. Ja. Aber ich sage immer, schaut, also ich mache das, hatte ich glaube ich schon gesagt, mache das ja auch, biete es als Workshop-Konzept an. Und das ist tatsächlich bei den ganzen Workshops immer der Erkenntnisgewinn, trägerübergreifend, ob das Krankenhäuser waren oder Kollegen aus der Wohlfahrtsbranche oder privat organisierte Unternehmen, waren nach diesem Tag immer der Erkenntnisgewinn nicht, was müssen wir tun, um 4-Tage-Woche einzuführen, sondern der Erkenntnisgewinn der Führungskräfte war, wir sollten uns mal mit der Struktur in unseren Unternehmen beschäftigen. Wir sollten mal mit den Menschen reden, was wollen die eigentlich? Wir sollten mal fragen, macht Frau Müller und Herr Mayer das Richtige? Macht denen das Freude? Ja? Das haben wir alles lange nicht gemacht. Ja? Das ist meist der Erkenntnisgewinn. Und das ist das, was schwer ist, was aufwendig ist, was immer wieder auch Eigenmotivation bedarf, was auch nicht immer zu 100% funktioniert, weil je größer das Unternehmen wird, umso weniger können sie Individualkommunikation betreiben. Wir versuchen das jetzt über Umfragen zu machen, die mit QR-Code zu machen sind, auf den Mobiltelefonen, dass wir immer irgendwie in der Kommunikation bleiben. Haben da ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen auch, die da immer tolle Ideen haben. Thema Corporate Influencer hatte ich Ihnen genannt, ja, dass wir vieles berichten lassen wollen, was Kollegen toll finden. Und das darf man auch im Außen wissen, um das Berufsbild zu stärken. Also es gibt viele Dinge, die viele Kollegen auch schon genauso tun, ja, wo ich auch immer in kollegialen Fallberatungen bin und in Austauschgruppen, in Intervisionsgruppen, wo man sagt, Mensch, das ist cool, das testen wir auch mal. Also es gibt viele Ideen, wir sollten alle zusammen viel mehr darüber sprechen, ja, und das Menschen wissen, was wir tun und wie sinnstiftend und wie toll auch so ein Job ist, weil sie immer jederzeit Rückmeldungen über ihren Erfolg im Job bekommen, ja, und ich glaube, das ist das, was Menschen auch an solchen Arbeitswelten toll finden, ja, zu sagen, ich bekomme ein Feedback und weiß, es ist cool, was ich mache, ja.
Schön. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in die Praxis der 4-Tage-Woche. Wie gesagt, viele Träger denken, glaube ich, drüber nach, aber trauen sich nicht so wirklich ran. Herr Klaus, schön, dass Sie den Schritt gewagt haben und ich bin gespannt, wie dann auch zum Schluss die Evaluation des Ganzen aussieht.
Dann unterhalten wir uns wieder, gerne.
Dann unterhalten wir uns wieder. Dann gibt es Folge 2 hier im Podcast. Dann
okay. Bis dahin. Dankeschön.